Heute zu Gast Christopher Kirsch, Leiter Produktentwicklung Girocard.
Dadurch, dass die Girocard so stark im Markt verankert ist, gibt es ja nicht sozusagen die eine Branche nur, sondern wir reden eben mit ganz unterschiedlichen Marktteilnehmern. Wir nennen das Co-Creation, also dieser Ansatz bei der Konzeption einzubinden, ganz, ganz entscheidend.
Und damit herzlich willkommen zu unseren Specials in den EHI Retail Insights. Mein Name ist Annalena Weber und wir sprechen in den Specials im Vorfeld vor bestimmten EHI-Veranstaltungen mit ExpertInnen aus der Retail-Branche zum Thema des Kongresses. Bald steht der EHI Payment Kongress an, genauer gesagt am 17. und 18. April im Alten Bundestag in Bonn. Daher dreht sich heute alles um das Thema Payment. Inhaltliche Schwerpunkt in diesem Jahr auf dem Payment Kongress: die Vereinheitlichung von stationärem und Online-Payment, Instant Payment und Social Cards. Wie kann stationäres und E-Commerce Payment zusammenwachsen? Wie erreichen wir die schnelle Ausführung von Zahlungen? Und welche Bedeutung haben Social Cards 2024? Dazu heute Euro-Kartensysteme aus der Perspektive eines Scheme-Managers. Die Specials zum Payment-Kongress werden präsentiert von Computop, Euro-Kartensysteme, PayOne und VR Payment. Hi Christopher, schön, dass du heute mein Gast bist.
Ja, hallo Annalena, ich freue mich auch hier zu sein.
Kannst du uns einmal zum Einstieg in drei Worten beschreiben, was den Payment-Kongress für euch als Euro-Kartensysteme ausmacht und warum ihr dabei seid?
Oh, in drei Worten. Ich glaube, das schaffe ich nicht, aber ich probiere es mal in der Kurzfassung. Ja, zum einen ist das natürlich immer die Jahreserhebung, die ihr da vorstellt, also sowohl für den stationären Bereich als auch für den Onlinehandel. Das ist immer super statistisch ausgewertet, vorgetragen. Wir nehmen da immer ganz viel von mit. Das hilft uns unglaublich in unserer Arbeit und ich kenne eigentlich keine vergleichbare Auswertung in der Qualität, wie ihr sie macht. Ja. Das zweite, EHI-Handel, da sind natürlich ganz viele Branchenvertreter da und das ist auch sehr, sehr schön, denn man kommt ins Gespräch, auch mal abseits von offiziellen Terminen, die wir ja sowieso auch immer haben mit dem Handel. Aber man hatte eben mal nebenbei auch die Möglichkeit, Themen anzusprechen oder man trifft auf Leute, die man noch nicht kennt. Von daher ist das ein ganz großer Mehrwert. Das dritte ergibt sich eigentlich aus dem zweiten. Man hört, was bewegt den Handel, was sind Trends, die ihn umtreiben. Von daher nehme ich diese drei Sachen immer mit und freue mich dann auch auf dieses Jahr.
Sehr schön. Vielleicht kannst du uns auch kurz erklären, wie du denn zu Euro-Kartensysteme, also EKS, gekommen bist.
Ja, das ist leicht erklärt, wobei meine Biografie relativ interessant, denke ich mal, ist. Ich bin nämlich nicht der typische Banker. Ich habe mein künstlerisches Studium gemacht, habe mal Musik studiert und habe mich dann entschieden, das nicht beruflich weiterzumachen, sondern als Hobby und bin dann in einer Unternehmensberatung gelandet, habe da angefangen, habe immer Endkundenprodukte gemacht, implementiert, in den Markt gebracht und mit der Zeit hat sich dann so ein Fokus auf Zahlungsverkehr herauskristallisiert. Eines meiner letzten Projekte war die Integration der Girocard in Apple Pay. Und das war dann sozusagen der Brückenschlag hin zu Eurokarten, zu der Tätigkeit, die ich jetzt mache. Ich habe mich immer selber gefragt, was ist denn so das verbindende Element, ne? Was Künstlerisches am Anfang gemacht, jetzt Zahlungsverkehr, jetzt Girocard. Und ich habe für mich festgestellt, das ist immer etwas, ich hatte immer Spaß daran, was zu bauen, zu erstellen, zu konzipieren. Das ist so ein bisschen das verbindende Element. Man kann also sagen, ich habe die Girocard nicht gesucht. Aber die Girocard hat mich gewissermaßen gefunden.
Ja, manchmal ist das im Leben so. Spannender Werdegang auf jeden Fall. Kommen wir nochmal zum Kongress. Visitenkarte oder LinkedIn-Scan-Funktion?
Ehrlicherweise, ich habe Visitenkarten. Mhm. Ich vergesse aber jedes Mal, dass ich die dabei habe, weil ich bin
der
komplett
Klassiker.
Online
ja.
unterwegs.
Mhm.
Diese Scan-Funktion bei LinkedIn nutze ich ehrlicherweise gar nicht, sondern ich mache das noch ganz konventionell, Vorname, Nachname, was, wie ich finde, auch eine Wertschätzung meines Gegenübers ist.
Okay. Ja, ich finde die Scan-Funktion super, aber man vergisst natürlich, wenn man viele neue Kontakte hat, dann doch auch ein bisschen so den Bezug zu den Personen, weil man die nicht auf einer Liste hat. Also ich gebe dir schon recht.
Das stimmt.
Du bist seit Dezember 2022 zuständig für die Produktentwicklung der Girocard bei der EKS. Kannst du uns einmal in 2 bis 3 Sätzen erklären, was ihr bei euren Kartensystemen eigentlich so macht?
Ja, kann ich. EKS, dahinter verbirgt sich ganz, ganz viel. Und zwar hat die Firma historisch ihren Ursprung im Sicherheits- und Lizenzmanagement für Karten. Und sie macht vor allem das zentrale Marketing für die Girocard. Und jetzt ist es so, dass seit letztem Jahr neue Aufgabenfelder hinzugekommen sind. Wir haben die gebündelt in den Begriff Scheme Manager. Und das heißt, dass wir sozusagen die Girocard weiterentwickeln über verschiedenste Teile der Wertschöpfungskette. Also das, was ich mache, ist eben die Produktentwicklung, die Erweiterung um neue Funktionalitäten. Wir haben aber darüber hinaus auch vertriebliche Aktivitäten gestärkt mit einer Relationship-Abteilung. Und darüber hinaus gibt es auch Prozesse, die wir jetzt machen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Akzeptanzpartner zuzulassen oder überhaupt diese Prozesse zu verwalten.
Ja, jeder kennt sie, die Girocard. Sie ist eines der beliebtesten Zahlungsmittel der Deutschen. Kürzlich habt ihr eure aktuellen Jahreszahlen veröffentlicht und rund 100 Millionen Stück sind derzeit im Umlauf. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Sie zeigen zum Beispiel, dass es zwischen 2014 und 2023 eine jährliche Umsatzsteigerung von 8,8% von 142 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2014 bis zu 305 Milliarden Euro im Jahr 2023 gab. Ja, was lässt sich denn als Zwischenfazit zu den Jahreszahlen sagen?
Ja, also wir sind sehr zufrieden mit den Zahlen. Ja, die zeigen schon seit Jahren einen Trend nach oben. Also du hast es gesagt, beim Umsatz ist das der Fall. Was uns besonders gefreut hat dieses Jahr, ist, dass wir nochmal eine deutliche Steigerung an Akzeptanzstellen dazu gewonnen haben. Wir haben jetzt mittlerweile so rund 1,1 Millionen Terminals, wo die Girocard akzeptiert wird. Und das ist übrigens die höchste Steigerung seit 20 Jahren.
Du hast es eben angesprochen, dass die Entwicklung der Girocard bzw. die Zukunft der Girocard auch wichtig ist für euch. Kannst du uns in diesem Zug kurz erklären, was hinter dem Namen Girocard 4.0 steckt? Kannst du da ein bisschen mehr darüber erzählen?
Ja, der Name Girocard 4.0 war mein Arbeitstitel. Ja, also den haben wir mal nur intern verwendet. Und wie das manchmal so ist mit solchen Dingen, wenn man dann eben mit dem Markt spricht, dann verselbstständigen sich solche Begriffe und bekommen Beine. Finden wir jetzt aber auch gar nicht schlecht. Ich finde sogar 4.0 ganz passend, weil das so ein bisschen auch in unsere strategischen Überlegungen geht. Wir haben nämlich mal wir nennen sie Stoßrichtungen definiert, in die wir gehen möchten. Das ist zum einen da, wo wir besonders stark sind heute, also da, wo wir die Girocard schon einsetzen, wollen wir in Zukunft weitere Funktionen anbieten. Wir nennen das Mehrwerte. Also die vielleicht sogar über das Bezahlen an sich herausgehen. Als Beispiel wird zu nennen, die Idee, die Girocard mit Kundenbindungsprogrammen zu verknüpfen. Also wo ich heute im Grunde eine Bezahlkarte, aber darüber hinaus auch eine Kundenkarte habe, die ich einsetze, das könnte man zusammenfassen in diesem Bezahlprozess. Also Stärkung sozusagen da, wo wir heute schon stattfinden. Das Zweite ist, dass wir gerne in Branchen kommen möchten, in denen wir heute noch nicht so präsent sind. Ich nenne mal als Beispiel so diesen ganzen Tourismusbereich oder auch den Mobilitätssektor. Da sind wir deswegen heute noch nicht so präsent, weil es einfach gewisse Funktionen gibt, die wir noch nicht anbieten, die aber in diesen Branchen erwartet werden und auch sinnvoll sind. Und das wollen wir angehen und sind auch relativ weit im Prozess, sodass ich davon ausgehe, dass wir da im Laufe des nächsten Jahres so die ersten Möglichkeiten in dem Bereich sehen werden. Ja, und dann gibt es den ganz großen Bereich E-Commerce. Ja, den würde ich unterteilen nochmal in das Segment In-App-Zahlungen. Es gibt ja bei den Händlern vor allem eine Tendenz auch dazu, viele Funktionalitäten in ihre eigenen Apps zu bekommen. Und auch da wollen wir als Girocard stattfinden. Und der klassische E-Commerce ist sozusagen das letzte Feld, also im Webbrowser einkaufen, vielleicht zu Hause auf der Couch. Das sind so diese vier Felder, die wir uns ansehen. Und da gibt es dann innerhalb dieser Segmente auch viele Funktionen, mit denen wir uns befassen.
Da habt ihr euch einiges vorgenommen. Da stellt sich mir die Frage, wie genau sehen diese Stoßrichtungen aus und welche Maßnahmen ergreift ihr, um die Girocard für die Zukunft zu stärken?
Wir konzipieren die Ideen und das machen wir vor allem nicht im stillen Kämmerlein, sondern gemeinsam mit dem Markt, also mit dem Handel, mit Intermediären, mit Kartenausgebern. Denn wir halten es für wichtig, frühzeitig diese Teilnehmer mit einzubinden. Es bringt ja nichts, sozusagen für sich Sachen zu konzipieren, die außen dann für 100 Millionen Karten im Idealfall bereitgestellt werden sollen, sondern es müssen alle mit einbezogen werden, was uns unglaublich auch hilft, um gewisse Herausforderungen zu erkennen, Hürden, vielleicht auch Verbesserungsvorschläge. Dadurch, dass die Girocard so stark im Markt verankert ist, gibt es ja nicht sozusagen die eine Branche nur, sondern wir reden eben mit ganz unterschiedlichen Marktteilnehmern und die haben auch ihre eigenen Bedürfnisse. Und wir müssen lernen, was sie umtreibt. Und von daher ist, wir nennen das Co-Creation, also dieser Ansatz bei der Konzeption, den Markt einzubinden, ganz, ganz entscheidend. So gehen wir eigentlich voran und erstellen dann eben Konzepte, technische Dokumentationen, aber auch alles drumherum, was für eine Markteinführung erforderlich ist.
Auch momentan schon kann man eine gesamtgesellschaftliche Veränderung im Bezahlverhalten der Kundinnen und Kunden feststellen. Bezahlen mit dem Handy oder der Smartwatch ist immer beliebter. Der Trend geht weg von der physischen Karte hin zur digitalen Geldbörse. Alles wird digitalisiert, Konzertkarten, Flugtickets, Kreditkarten, man hat alles in seiner Wallet. Ich persönlich zahle fast ausschließlich mit meiner Smartwatch. Ich finde das am komfortabelsten. Ich habe sie immer an mir, das heißt, meine Geldbörse ist quasi an meinem Armgelenk. Und das zeigt ja auch die Entwicklung, dass das immer beliebter wird. Da ist eine Herausforderung sicherlich für euch, dass andere Anbieter online beziehungsweise als digitale Karten schon weiter sind als die Girocard. Woran liegt das und warum arbeitet man erst jetzt an der Weiterentwicklung der Girocard?
Ja, besser spät als nie, würde ich sagen. Spaß beiseite. Es gibt ja schon Angebot, ja. Also es gibt ja schon die Girocard beispielsweise eben in Apple Pay. Ich hatte es schon angesprochen, auch relativ erfolgreich. Und ich gehe mal davon aus, dass da auch in Zukunft noch ein paar mehr Kartenausgeber hinzukommen werden. Man muss natürlich, und da will ich an der Stelle mal eine Lanze für die Issuer brechen, immer bedenken, wenn man Karten digital bereitstellen möchte. Das ist natürlich immer mit Investitionskosten verbunden. Und vielleicht war es so, Deutschland ist ein Bargeldland. Ja, da wird traditionell sehr viel mit eben Münz- und Papiergeld bezahlt. So, dass auch die Bevölkerung vielleicht noch nicht so weit war. Die gesellschaftliche Akzeptanz auch noch nicht da war. Und das spielt natürlich rein bei den Überlegungen von Kartenausgebern. Das ist ja auch kein altruistisches Projekt, sondern man muss ja schauen, dass am Ende sich das auch trägt und auf soliden Beinen steht. Ich würde aber sagen, dass sich da relativ viel jetzt in den letzten Jahren getan hat. Und ich glaube, wir können jetzt sozusagen mit Hochdruck da auch weitermachen und die Girocard eben in diesem Bereich etablieren. Zur anderen Seite gehört nämlich auch, dass man natürlich unternehmerisch handeln muss und manchmal auch das ein oder andere Risiko in Kauf nehmen muss. Mir fällt halt mal der Satz ein von Walter Scheel, Altbundespräsident, der mal gesagt hat, nichts geht ohne Risiko, aber ohne Risiko geht eben auch nichts. Ja? Und ich finde, das ist eigentlich ein schönes Motto und daran sollten wir uns halten.
Vor allem im stationären Handel ist die Girocard ein beliebtes Zahlungsmittel im Gegensatz zum E-Commerce. Wenn ich bislang online bestelle Klamotten, Kosmetik oder Essen, dann zahle ich meistens über PayPal, Klarna, Kreditkarte oder Sofortüberweisung. Die Option, hier mit der Girocard zu bezahlen, die ist kaum verfügbar. Was muss da passieren, damit die Girocard Fahrt im E-Commerce aufnimmt?
Ja, also wir haben ja ein Produkt, was erstmal, kann man sagen, die gesamte Bevölkerung nutzt. 100 Millionen Karten circa sind im Umlauf. Und deswegen gibt es nicht die eine Lösung, sondern wir bilden ja das ganze Spektrum der Bevölkerung ab. Da hat jeder so seine Präferenzen, wie er bezahlt. Und von daher müssen wir uns auch mit allen Themen befassen. Im E-Commerce gibt es eben derzeit die Möglichkeit dieser großen Big-Tech-Wallets, ich sag mal Apple Pay. Es gibt darüber hinaus aber auch andere Anbieter wie Google, wie Samsung, die ihre eigenen Pay-Lösungen haben. Und wir als Girocard schauen natürlich, wo können wir rein? Was muss dafür getan werden? Am Ende entscheidet natürlich jeder Kartenausgeber selber, was er auch geschäftspolitisch möchte. Und am Ende entscheidet es natürlich auch der Handel, ja, welche Methoden er einführen möchte. Nicht jeder Händler möchte unbedingt Apple Pay machen, weil beispielsweise sich daraus ja auch gewisse Verpflichtungen ergeben. Das muss immer jeder selber entscheiden. Wir möchten aber ganz gerne die Voraussetzungen, Rahmenbedingungen gewissermaßen schaffen, dass jeder die Möglichkeit hat, zumindest es umsetzen zu können. Und ein anderes Thema, mit dem wir uns sehr befassen, ist, dass wir ja theoretisch auch die Möglichkeit haben, ohne Drittanbieter ein Angebot im E-Commerce zu schaffen. Das sind ja letzten Endes nur Plattformen. Worüber wir natürlich nachdenken, ist die Girocard sozusagen auch als eigenes Angebot ohne weitere Teilnehmer in der Wertschöpfungskette anzubieten. Wir setzen uns gerade auseinander mit einem technischen Standard von EMVCo, also einem Zusammenschluss von großen Kartenanbietern weltweit, der Fernzahlungen im E-Commerce ermöglicht, ohne dass da jemand weiteres noch sein eigenes Geschäftsmodell mit aufmacht. Und das finden wir sehr, sehr interessant und spannend, weil wir eben glauben, dass das auch gleichermaßen für Kartenausgeber als auch den Handel sehr interessant sein könnte.
Da bin ich gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Lass uns jetzt einmal über das Thema Mobile Payment sprechen. Kannst du uns einmal mit deinen Worten erklären, was Mobile Payment genau bedeutet?
Ja, das ist eine gute Frage, weil Mobile Payments ist ja so ein Schlagwort. Ja, also das wird rauf und runter genannt und jeder hat da auch so gewissermaßen seine eigene Definition. Es gibt auch keine allgemeingültige Definition. Von daher, ich versuche es einfach mal mit meinen Worten. Für mich ist Mobile Payments die Bezahlung mit einer digitalen Version, in unserem Fall einer Karte, auf einem beliebigen Formfaktor im stationären Bereich. So, ich versuche das mal aufzudröseln. Fangen wir mal mit dem Formfaktor an. Also Mobile Payments, ja, da liegt irgendwie Mobiltelefon, heute Smartphone nahe, also das Bezahlen mit dem Handy. Ja. Und das ist ja auch das, womit die meisten Leute dann bezahlen, wenn es um Mobile Payments geht. Es ist aber nicht auf diesen Formfaktor Smartphone begrenzt. Also in den letzten Jahren haben wir beispielsweise ja auch Smartwatches mehr und mehr gesehen. Und dann gibt es dieses ganze Segment, wir nennen das passive Wearables, also nicht batteriebetriebene Produkte. Das könnten Ringe sein, Armbänder, auch analoge Uhren, Schlüsselanhänger. Ich habe jetzt neulich einen Teddybär gesehen, mit dem man bezahlen kann, der so einen NFC-Chip bei sich hat. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und von daher ist es erstmal wirklich unabhängig vom Formfaktor. Digitale Version einer Karte. Auch da denken, glaube ich, die meisten immer an ein Kartenbild, was dem Bild der haptischen Karte sehr nahe kommt. Also wenn man gerade mal an das Wallet-Angebot von Apple denkt, dann ist da in unserem Fall immer ein Girocard-Bild drin. Aber auch das muss nicht der Fall sein. Wir denken zum Beispiel auch darüber nach, dass man beispielsweise über einen QR-Code Zahlungen initiiert. Das sieht dann eben anders aus vorne. Und im Fall, wenn ich nochmal unseren Teddybär nehme von vorhin, dann habe ich gar nichts, was ich sehe. Ja, zumindest nicht beim Bezahlen. Und von daher ist auch hier sehr viel an Möglichkeiten da. Wichtig ist halt immer nur, dass für uns im Hintergrund eine Girocard-Transaktion stattfindet. Aber wie das nach vorne hin aussieht und auf welchem Gerät das passiert, ist erstmal unabhängig.
In Bezug auf die Girocard kann man also zusammenfassen, dass sie im Bereich Mobile Payments noch Potenzial hat. Was sind eure nächsten Ziele? Was habt ihr da so geplant? Und wie wird die Girocard mobilfähig?
Wir gucken uns sowohl irgendwie die Drittanbieter-Wallets an. Wir schauen aber auch, ob sich darüber hinaus eigene Lösungen erfassen lassen. Wichtig ist uns immer, dass wir das Bedürfnis des Marktes stillen. Ja? Und da erfahren wir ja auch, was dem Handel wichtig ist. Da ist natürlich zuerst mal die ganze User Experience zu nennen. Also je kürzer der Checkout-Prozess ist, umso niedriger ist die Abbruchquote von Kunden. Von daher eine gute User Experience ist auch etwas, was sich im Wettbewerb dann differenzieren kann. Wir haben als Girocard natürlich auch den großen Vorteil, dass wir kostengünstiger sind als die Konkurrenz. Und das wollen wir natürlich bei allen Überlegungen im Fernzahlungsbereich auch weiter so uns erhalten. Von daher sind das erstmal so gewisse Leitplanken, die wir haben. Und dann immer gucken, was ist sinnvoll, wie zahlen Kunden, was sind die Erwartungen. Das ist so unser Vorgehen. Und da sind wir, wie gesagt, nicht beschränkt auf die eine Lösung, sondern wir wollen eigentlich das ganz große Bild abbilden und jedem Kunden, jedem Händler und jedem Kartenausgeber die Möglichkeiten bieten, die er präferiert.
Wunderbar. Dann danke dir, Christopher, für den Austausch und schon mal viel Erfolg für den Payment-Kongress. Wir sehen uns dann auf jeden Fall dort. Vielleicht abschließend noch die Frage, wird es denn im Jahre 2040 noch Bargeld geben?
2040, das ist in 16 Jahren. Ich sag mal ja. Ja, also vielleicht zur Erklärung, Bargeld ist ja auch ein menschliches Kulturgut irgendwo. Und das kennen wir schon seit vielen tausend Jahren. Bargeld, also Münzgeld, Papiergeld. Und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir das in 16 Jahren komplett abschaffen werden. Gleichwohl die Bedeutung des Bargelds sinkt. Wir sehen das daran, dass es weniger Geldautomaten im Land gibt. Das sehen wir bei uns vor allem. Mittlerweile auch kleinere Beträge mit der Karte bezahlt werden. Und bei der Girocard ist es so, dass der Umsatzanteil, die Umsatzgröße nun mittlerweile höher ist als die des Bargelds. Und ich sag mal, so Überlegungen einer europäischen Zentralbank hinsichtlich der Einführung eines digitalen Euros sind ja letztendlich auch Ausdruck dieser Entwicklung. Ich würde aber mal eine andere These aufstellen. Ich behaupte, dass wir in 16 Jahren keine physischen Bezahlkarten mehr sehen werden. Es ist ja so, wir leben ja in einem Zeitalter der sofortigen Verfügbarkeit, also Medien, die ich konsumiere, die streame ich. Wenn ich Ware bestelle online, dann kann die innerhalb eines Tages schon da sein. Und dann ist es natürlich so, wenn ich eine Karte erst über einen Postweg bekomme, ja, wenn ich sie beantrage oder wenn ich sie verliere oder gestohlen wird, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und die Kunden möchten die Karte sofort einsetzen. Übrigens für Banken auch eine große Chance, weil die Produktion von Karten, die Personalisierung und eben auch der Postwegversand sind ja auch mit Kosten verbunden. Und ich glaube, da hat man dann eine Win-Win-Situation, wenn man da komplett digital wird. Wobei, Annalena, wir sind ja jetzt hier in einem digitalen Format. Wir können ja mal in 16 Jahren reinhören und dann gucken wir mal, ob die Prognose eingetroffen ist.
Das können wir gerne so machen. Das ist immer so das Spannende an solchen Fragen. Ich würde dir zustimmen. Ich glaube auch, dass die physische Karte langsam verschwindet. Ob das in 16 Jahren schon passiert, das werden wir sehen.
Wobei, wenn ich mal zurückdenke, vor 16 Jahren, das war 2008, da gab es gerade mal ein Jahr Smartphones, also es ging da gerade los.
Wahnsinn, ja.
Schnell hat sich unsere Welt verändert. Also ich bin optimistisch.
Okay, dann schauen wir mal. Was meint ihr denn dazu? In welchem Team spielt ihr? Team Bezahlen mit der physischen Karte oder Team Smartphone oder Smartwatch? Sagt uns das gerne mal in unserer Umfrage auf Spotify. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Christopher, nochmal vielen Dank und ja, bis bald.
Bis bald, danke.
Das war unser zweites Special zum EHI Payment Kongress. Wenn euch das Thema Payment interessiert und ihr mehr spannende Insights aus unterschiedlichen Perspektiven hören wollt, dann hört doch mal in unsere anderen Specials rein. In der letzten Folge spreche ich zum Beispiel mit PayOne. Die Specials erscheinen in unseren EHI Retail Insights. Der Countdown zum EHI Payment Kongress läuft. Bis zur nächsten Folge, stay tuned.